Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Das klassische Konzept von Arbeit muss sich wandeln. Arbeitsräume und Strukturen in Unternehmen müssen sich ändern. Die Antwort heißt New Work, sagt Carsten Schermuli. Er ist die forschende Speerspitze auf dem Gebiet und heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Als Kind saß Carsten Schermuli beim Fußball oft auf der Bank, denn es gab einen Torwart, der ein bisschen größer war. Der heutige Dortmund-Profi Roman Weidenfeller. Heute hat Carsten Schermuli selbst kaum noch Zeit zu kicken. Familie und Job kosten viel Zeit. Außerdem erforscht er die Zukunft der Arbeitswelt und da gibt's für ihn eine Menge zu tun. Mittlerweile ist sein drittes Buch fertig. New Work, gute Arbeit gestalten. Professor Carsten Schermuli, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung immer ab 22 Uhr, wobei wir eine Sommerpause haben werden. Bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr andere tolle Sachen hören werdet. Und danach das Ganze dann noch nachhörbar im Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Carsten Schermuli. Die Sendung fängt an mit den Smiths und This Charming Man. Und gibt es ein schöneres Intro für dich, Carsten, als This Charming Man?
Auf keinen Fall.
Herzlich willkommen erstmal. Und wir werden ganz viel über Arbeit reden heute. Denn du bist Wirtschaftspsychologe, Professor an welcher Uni?
Der SAH-Hochschule Berlin. Das ist eine kleine private Hochschule am Ernst-Reuter-Platz.
Und natürlich schon im Vorfeld ein bisschen geplaudert. Eingangsfrage muss man ja stellen, wie geht's denn der arbeitenden Bevölkerung im Moment?
Das kommt ganz darauf an, in welcher Branche sie arbeitet. Das kommt darauf an, in welcher Position sie arbeitet. Insgesamt würde ich sagen, mittelprächtig.
Warum? Also warum nicht prächtig, natürlich?
Naja, wir haben momentan Trends, die auf die Arbeit einwirken, die viel Veränderung produzieren. Mhm. Wir haben die Digitalisierung, wir haben Globalisierung, demografischer Wandel und das führt schon zu vielen Veränderungen. Und nicht alle fühlen sich da so mitgenommen, nicht alle fühlen sich da auch wohl, was da gerade passiert. Und da ist es schon wichtig, dass man Arbeit gut gestaltet und dass Organisationen da einfach mit Expertise gut Einfluss nehmen.
Und genau diese Gestaltung ist dein Thema oder eins der vielen Themen, die du auch in deinem letzten Buch behandelt hast und über das wir auch noch reden können. Und da gibt's ganz viele Buzzwords auch, die gerade so durch die Gegend fliegen. Von Arbeit 4.0 über New Work, über agiles Management und diese ganzen Dinge werden vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht dabei auch feststellen, dass manche Sachen einfach nur neue Begriffe sind, aber im Kern doch die alten Dinge. Was so Management und Unternehmensleitung oder auch Arbeit generell angeht. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass Arbeit ist so ein irre wichtiges Thema, was jetzt auch zum Beispiel, du hast Digitalisierung schon genannt, aber auch so, wenn man diese Vision hat, die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wo ich persönlich ja ganz oft denke, das tut bestimmt eine Zeit lang richtig weh, das stimmt. Aber es gibt ja auch viele Jobs, wo man eigentlich froh sein müsste, dass sie eine Maschine macht und nicht mehr der Mensch da den ganzen Tag 8 Stunden sitzen muss, oder?
Ja, das stimmt, klar. Aber Arbeit ist was Wichtiges. Also wenn wir heute einen Rentner haben, der zurückblickt, was der so am meisten oder am häufigsten an Tätigkeiten verrichtet hat in seinem Leben, dann ist das an allererster Stelle Schlafen. Und danach kommt Arbeiten.
Schlafen wir so viel?
Ich nicht. Ja, doch. Ab und zu. Ich hoffe für dich, dass du...
sag mal zu wenig, aber egal.
Ein bisschen mehr schläfst, als dass du arbeitest. Und das ist schon was sehr, sehr Relevantes für unser Leben und hat halt einfach auch ganz, ganz viele Funktionen. Ne? Also von der Struktur, die uns Arbeit gibt. Ja, also ohne Arbeit gibt es auch eigentlich gar keine Freizeit. Ne? Also dadurch, dass man irgendwann Arbeit erfunden hat, wurde überhaupt dann auch eine andere Tätigkeit oder eine andere Zeit dann auch relevant und das war die Freizeit. Und das gibt uns einfach Struktur über das komplette Leben, über den Tag, über die Woche, über die Monate, aber auch über das Leben, was auch unterteilt ist in die Arbeitszeit, aber auch die Rente dann.
Ja, und man braucht ja auch eine soziale Zugehörigkeit, die man auch über Arbeit definiert. Und tatsächlich ist ja, wenn man neue Leute kennenlernt oder so, ist ja ganz oft die erste Frage, was machst denn du?
Genau. Warte eine Minute oder zwei Minuten. Manchmal ist das wie so ein Bingo-Spiel, wer zuckt zuerst? Oder ein Cowboy-Spiel, wer zuckt zuerst? Wer fragt zuerst? Und was machst du so? Weil es einfach identitätsstiftend ist. Wer bist du?
Ja. Genau, es zeigt auch, was wir sind. Wann bist denn du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Also hast du Psychologie studiert erst und bist dann in dieses wirtschaftliche Feld gekommen?
Also ich habe erstmal angefangen, Kunst zu studieren, Malerei. Das war so mein allererstes Studium. Und dann ging es irgendwie weiter mit Geschichte und Politikwissenschaften. Und da hatte ich immer noch nicht so ganz meinen Weg gefunden. Habe aber dann irgendwann gespürt, dass mich schon sowohl in der Kunst, aber auch in der Geschichte Menschen am meisten interessieren. Mhm. Ja, also in der Geschichte habe ich schon gespürt, irgendwie Reichstag von Besançon, Verfassungsgeschichte, das ist es irgendwie nicht, sondern eher der Lanzer aus dem 30-jährigen Krieg, der nach Hause schreibt, wie ist das, wenn man irgendein Dorf niederbrennt oder ähnliches. Und da bin ich so in die Psychologie reingerückt, habe irgendwann überlegt, das will ich jetzt studieren. Und dann wurde mir relativ schnell klar, dass mich Arbeit einfach am meisten interessiert, weil es so relevant ist, weil einfach wir so viele Stunden auf der Arbeit verbringen und während der Arbeitszeit und wir teilweise viel mehr Kontakt mit unseren Kollegen haben, viel mehr Kontakt haben mit unseren Führungskräften als mit unseren Frauen, Männern, Partnern und so weiter. Mhm. Ja.
Wir hören erstmal Musik, Milky Chance, total merkwürdig. Und dann kommen wir aber auch zu Songs, die du ausgesucht hast, teilweise nicht ganz alleine. Erstmal hören wir das hier. Chet Faker und Marcus Marr, Learning for Your Love. Lernen, lernen, lernen. Es gab ja mal von den Godfathers, gab's mal diesen Song Birth, School, Work, Death. Und wenn man Pessimist ist, dann kann man es ja auch so sehen. Das ist ja ein bisschen so. Warst du schon mal in Katar?
In Katar?
Ja.
Nein.
Ein Freund von mir war da neulich für 4 Tage, hatte da was zu tun und er ist zurückgekommen und war super geflasht, weil er gesagt hat, ihm war nicht bewusst, dass die Menschen dort nicht arbeiten. Mhm. Und er hat einen völlig neuen Blick, er sagte, er muss das erstmal noch sortieren im Kopf oder so, weil er gesagt hat, das wirft wieder ganz neue Fragen für ihn auf, der eigentlich auch Verfechter des Grundeinkommens ist und so, weil er sagt, das Irre ist, dass die so reich sind, dass es eigentlich sich nicht gehört zu arbeiten. Also wenn du, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, Katar bist oder so, dann Katarierin, dann wohnst du umsonst, hast kostenlose Sozialleistungen. Mhm. Wenn du studieren gehst, dann wird das bezahlt mit umgerechnet ungefähr, also ich hoffe, es stimmt alles so, 3.500 Euro im Monat kriegst du, wenn du studierst. Mhm. Und du wirst diesen Job aber nie ausüben. Ganz besonders die Frauen, für die es eine extra Uni gibt, werden das nie machen, weil da wird nicht gearbeitet. Und da aber natürlich trotzdem Müll entsorgt werden muss und so, importieren die Arbeitskräfte.
Ja, das machen dann die anderen.
Genau, das machen dann die anderen. Und er hat gesagt, das ist eine völlig, also für uns, wenn wir da hinkommen als Europäer, ist eine völlig strange Atmosphäre. Das ist wirklich, wirklich komisch. Und einfach beim Thema Arbeit habe ich gerade überlegt, irgendwie muss man denn arbeiten? Also wir haben gerade darüber geredet, wie wichtig es ist, aber es ist ja, das ist ja auch antrainiert alles, weil du sagst, die Freizeit gibt's nur, weil es Arbeit gibt und so. Kannst du dir eine fernere Zukunft vorstellen, in der man sagt, also so die Basissachen sind da, aber eigentlich, weiß ich nicht, die Straßen werden automatisch gereinigt oder keine Ahnung. Und wir leben einfach nur?
Na klar kann ich mir ein Leben vorstellen, in dem man nur in Anführungszeichen lebt. Aber wir können ja jetzt schon auf Menschen blicken, die keine Arbeit haben und analysieren, wie geht's denen. Und bei Arbeitslosen ist es so, dass es denen sehr, sehr schlecht geht.
Ja, okay, die haben also, weil sie aber auch Teil des Systems sind, genau, in dem man arbeiten muss.
Genau, also, die sind also Teil dieses Systems und die haben häufiger Depressionen, die haben häufiger auch körperliche Erkrankungen, die sterben früher, die haben weniger soziale Kontakte und es gibt da schon ganz, ganz frühe Studien. Also in den 20er, 30er Jahren hatte man mal ein Dorf sich ausgeguckt in Österreich, wo gerade eine ganz, ganz große Firma dicht gemacht hat. Ja, und von einem Tag auf den anderen waren die Leute arbeitslos. Mhm. Und zwar das komplette Dorf. Und dann hat man einfach geschaut, das waren dann damals noch Soziologen, die sind in das Dorf hineingegangen und haben geschaut, was passiert jetzt mit den Leuten. Und das Interessante war, die hatten auf einmal viel, viel mehr Zeit, aber gleichzeitig haben die viel, viel weniger getan. Ja, also zum Beispiel sind signifikant die Buchausleihen in der Bibliothek runtergegangen. Also die Leute haben nicht mehr gelesen oder sich irgendwie fortgebildet, sondern viel, viel weniger und sind dann auch, ehrlich gesagt, viel apathischer geworden. Klar ist das aber bei Arbeitslosigkeit ja noch mit der Ökonomie verbunden, dass es Leuten auch einfach deswegen schlechter geht, weil sie weniger Geld haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche funktioniert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele vielleicht auch der Horror ist. Ne? Weil natürlich Arbeit auch sinngebend ist.
Ich glaube, man braucht auch Aufgaben. Also vielleicht ist es gar nicht mal Arbeit. Arbeit ist ja... Ist das ein deutsches Phänomen, dass Arbeit immer so mit so Schuften und mit was konnektiert ist, was eigentlich nicht so richtig toll ist?
Nein,
Okay.
Naja, Travail ist ja der französische Begriff für Arbeit. Weißt du, wo der herkommt?
Nee.
Von einem Folterinstrument. Das nannte sich Tribalium.
Okay.
Und davon ist das abgeleitet. Okay. Damit hat man Sklaven, die zu wenig gearbeitet haben, gefoltert. Ja, und es hat furchtbar wehgetan, an diesem Tribalium zu hängen. Und das hat sich sozusagen dann zu Travail weiterentwickelt. Und ja, den Charakter hat Arbeit schon in ganz, ganz vielen Kulturen. Ne? Dass es auf der einen Seite die Last ist, ja, und auch das Schwere und das Böse und das Schlimme. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch der Erfüllungscharakter. Das haben wir eigentlich schon in der Bibel drin. Ne? Also auf der einen Seite haben wir ja die Vertreibung aus dem Paradies, wo dann auf einmal die ultimative Strafe folgt. Du sollst also im Angesicht deines Schweißes arbeiten und sollst den Acker dann bearbeiten und sollst da richtig leiden. Ja, also die Strafe mit Arbeit verbunden. Und auf der anderen Seite ist ja Gott irgendwie in der Bibel auch auftretend als Arbeiter, der also 6 Tage schuftet in der Genesis und dann am 7. Tag darf er sich ausruhen. Ja, und diesen Doppelcharakter hat eigentlich Arbeit in ganz, ganz vielen Kulturen. Okay. Auf der einen Seite wirklich das Schlimme, das Böse, die Strafe und auf der anderen Seite auch die Erfüllung und die Möglichkeit, sich auch weiterentwickeln zu können. Ja, also Arbeit ist auch Aktivität und schenkt uns die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, andere Leute kennenzulernen. Wir lernen uns heute über das Thema Arbeit zum Beispiel kennen und es stiftet Identität. Es gibt einem Bedeutsamkeit und auch eine Orientierung, wer man ist. Und ich glaube, für viele würde es funktionieren, ohne Arbeit zu leben, aber für viele wäre es vielleicht auch ein Graus.
Ich habe ja hin und wieder mit Jugendlichen zu tun und da wundert mich ganz oft, dass, dass nicht alle, aber doch einige davon Arbeit wirklich als so Mittel zum Zweck betrachten, wie eigentlich, wie ich immer so denke, wenn du jetzt irgendwie so alt bist wie ich, dann kann man das vielleicht so sehen oder so, aber als Jugendlicher dachte ich, hat man da so noch so ein bisschen andere Träume und Vorstellungen, weil die halt wirklich teilweise so sagen, nee, ich will einen Job haben, wo ich relativ gut verdiene, damit ich dann den Rest der Zeit Spaß haben kann, damit ich mir den Spaß leisten kann.
Ja.
Und ich persönlich habe immer gedacht, dass das Beste, was ich vermitteln könnte an unsere Söhne zum Beispiel, ist, such dir oder finde, also such ihn erstmal und dann finde hoffentlich irgendwann den Beruf, den du so gerne machst, dass es den Unterschied gar nicht gibt.
Ja.
Also das war immer so meine Maxime, dass ich gesagt habe, ich möchte Dinge tun, die ich sowieso gerne tun möchte und damit dann auch noch Geld verdienen.
Mhm.
Und habe im Laufe meines Lebens eigentlich auch festgestellt, das klappt nicht immer, natürlich nicht, aber so, es gibt doch einen relativ hohen prozentualen Anteil an den Dingen, wenn man sie mit Leidenschaft und dann auch dazulernt und gerne tut, dann klappt das auch irgendwann, dass man damit ein bisschen Geld verdient. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das wollen die teilweise gar nicht wissen. Die wollen das genau getrennt haben. Ist das so ein Grundbedürfnis, dass man diese Trennung vornimmt?
Also ich lasse jetzt mal ganz kurz den Professor raushängen.
Ja,
ganz kurz. Ich habe eine Studie im Kopf von Allensbach. Da war es ein bisschen anders. Da haben sie wirklich Abiturienten gefragt und ein relativ großes Sample, also relativ viele. Und da war so die wichtigste Sache für nach dem Abitur, fürs Leben, war tatsächlich, was ist das Wichtigste für dich, eine Arbeit zu finden, die Spaß macht.
Okay.
Das war noch vor der Partnerschaft. Aber ich glaube, die suchen häufig dann schon auch nochmal nach einer anderen Art von Arbeit.
Mhm.
Und das ist bei meinen Studenten beispielsweise auch so. Das macht die Personaler auch ganz, ganz, ganz nervös, dass die mittlerweile mit anderen Werten starten. Also meine Studenten, die studieren Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie, das heißt BWL, und haben dann auch Psychologie dazu. Und die starten häufig mit 17, 18, sind dann mit ihrem Bachelor mit 21, 22 fertig. Und die sagen dann ganz klar, ich möchte auch bis 30 zwei oder drei Arbeitgeber und zwei, drei verschiedene Arbeiten ausprobieren.
Mhm.
Ja, und das macht die Personaler ganz nervös, weil sie sagen, das gibt's doch nicht, wir investieren noch in die und dann sollen die auch lange bei uns bleiben, aber die sind jung und die wollen einfach auch ausprobieren. Und klar ist aber auch, dass die mit diesen Standards, die wir bisher so häufig in der Wirtschaft zu tun hatten, mit den Mohrrüben, die wir da angeboten haben, mit irgendwie Status, Aufstieg, tolles Gehalt, Firmenwagen oder irgendwie, du darfst dann langsam im Hochhaus nach oben steigen und irgendwann kriegst du das tolle Büro mit dem ganz tollen Blick, da lassen die sich schon weniger mit motivieren. Und
ist das so?
Ja. Durchaus.
Was ist denn für, weil wir reden gleich mal darüber, für was für die dann wichtig ist. Erstmal, lass uns jetzt mal einen Song hören, den du ausgesucht hast. Oder du hast gesagt, du hast es gemeinsam mit deiner Frau gemacht.
Ja.
Diese Songauswahl macht ja auch immer viel Spaß.
Kann aber auch zu Streit führen.
Oh, echt? Habt ihr euch gezankt deswegen?
Ja, Ein bisschen.
Okay, wollen wir also, geht uns jetzt keine Details. An. Wir hören David Bowie mit Lazarus. Jetzt haben wir gerade von Carsten gehört, dass offensichtlich gibt es eine Generation, der dieser Etagenaufstieg, der das alles sehr versinnbildlicht, wie das alles mal funktioniert hat oder natürlich auch noch oft funktioniert. Eine Generation, der das gar nicht so wichtig ist. Es gibt ja auch die Theorie, dass Menschen immer in Positionen arbeiten, wo sie eigentlich nicht gut genug sind.
Peters-Prinzip, ja, genau.
Wenn sie besser wären, ja. Wären sie ja nicht in der Position, sondern eine weiter. Ja. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, da ist, glaube ich, was dran.
Ja, auf jeden Fall.
Also vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen. Das kannst du besser als ich.
Ja. Na, es gibt von diesem Professor Peters die Idee, dass Menschen aufsteigen in Organisationen, also in diesen alten hierarchischen Organisationen, eigentlich so lange, bis sie an einer Position ankommen, wo sie tatsächlich ihre volle Inkompetenz dann dokumentieren. Und das spüren auch viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, dass sie einen Chef haben, der diese vollständige Inkompetenz dann auch täglich dokumentiert und auch zeigt. Und das geht manchmal sogar noch weiter, dass Leute dann noch weiter befördert werden, also wegbefördert werden, weil man kriegt sie arbeitsrechtlich dann nicht entfernt und die einzige Möglichkeit ist, vielleicht der Tochtergesellschaft oder der anderen Behörde dann diese Führungskraft anzupreisen und die dann noch weiter zu befördern, damit man sie irgendwie wegbekommt.
Wie eine Zweigstelle in Katar noch.
Ja, oder nach Katar irgendwie. Mensch, geh doch mal nach Katar, da gibt's doch noch wenig zu arbeiten und viel zu verdienen. Ja, genau. Also das ist das Peters-Prinzip.
Aber wenn diese jungen Menschen jetzt andere Werte haben oder andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz, welche sind denn das?
Also wir erforschen relativ intensiv ein Konstrukt, das nennt sich psychologisches Empowerment. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist es aber nicht. Das
setzt sind wir dann nämlich auch bei deinem Buch.
Ja, setzt sich zusammen aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle, also vier Bewertungen der Arbeitsrolle. Das ist einmal das Erleben von Kompetenz, dass ich also wirklich das Gefühl habe, das, was ich da tue, das kann ich. Ja, das ist das Kompetenzerleben. Die zweite Facette vom psychologischen Empowerment ist die Bedeutsamkeit. Dass ich das, was ich da tue, auch irgendwie als sinnhaft erlebe, als bedeutsam, dass das irgendwie für mich, aber auch für andere relevant ist. Das ist die Bedeutsamkeit. Das dritte ist die Selbstbestimmung, dass ich also selbst entscheide, wann ich arbeiten kann, dass ich wahrnehme, ich kann über meine Arbeitsmittel mitentscheiden, ich werde gefragt bei Entscheidungen, die wichtig sind. Und das dritte ist der Einfluss, dass ich also wirklich auf die Ziele in meinem Arbeitsbereich, auf die Strategie und so weiter einen Einfluss habe und dass es auch wirklich einen Unterschied macht, ob ich heute komme oder nicht komme, weil ich habe Einfluss auf das, was passiert. Und das hat wirklich auch einen Einfluss auf andere, was ich da tue. Und diese vier Facetten ergeben zusammen ein besonderes Gefühl gegenüber der Arbeitsrolle. Und das hat ganz, ganz viele positive Konsequenzen.
Ist das was, was die Firmen, man nannte es mal, bevor es gegen die Wand fuhr, New Economy, so um 2000er Jahre rum. Ist nämlich lustig, vor ein paar Tagen habe ich jemanden gesprochen von Google, der irgendwie sagte, dass er für das wahre Erfolgsgeheimnis des Unternehmens hält, wie die ihre Mitarbeiter behandeln und was sie ihnen alles für Freiheiten geben und wie die Büroräume aussehen und. Er sagte, das ist halt hochmotivierend für alle, die für Google arbeiten. Das gilt bestimmt auch für andere große Digitalunternehmen. Ist das was diese neueren Firmen etabliert haben und wo jetzt vielleicht die alte Ökonomie so ein bisschen hinterherrennt?
Hinterher rennt, teilweise aber auch hinterher hinkt. Also es gibt schon relativ viele Unternehmen, die verstanden haben, dass in diesen alten bürokratisch-hierarchischen, sehr formalistischen Strukturen, dass es da ein bisschen schwierig wird. Ja, weil die einfach sehr langsam sind, die sind behäbig, da ist noch die Idee vorherrschend. Es gibt also oben diesen Wasserkopf, den einen Chef, der alles weiß und der muss dann oder gibt dann die Aufgaben nach unten weiter und unten sind halt nur ausführende Organe. Und das wissen wir mittlerweile, dass das bei vielen Jobs, bei vielen Aufgaben, die komplex sind, wo wir Kreativität brauchen, wo Menschen zusammenarbeiten müssen, dass diese Strukturen da eher hinderlich sind. Ja? Und das hat auch eigentlich einen ökonomischen Wert, dass man da die Strukturen etwas umbaut, sodass die Mitarbeiter vor Ort und auch wirklich an der Basis, die direkt auch am Kunden sind, halt auch mehr Verantwortung bekommen. Und dass man auch akzeptiert als Chef, dass häufig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr wissen. Also bei meinen Doktoranden ist es so, dass spätestens nach 6 Monaten wissen die viel, viel besser Bescheid als ich selbst bei dem Thema. Ja? Okay. Und die muss ich dann auch ganz anders führen, als das vielleicht vor Jahrzehnten noch möglich war, wo der Chef halt alles gewusst hat und dann einfach Aufgaben abdelegiert hat und gesagt hat, mach mal und mach's genau so. So ist es halt heutzutage nicht mehr. In vielen Jobs. Es gibt wahrscheinlich noch einige, wo das auch noch möglich ist, aber in vielen anderen ist es nicht mehr so.
Ich spare mir mal alberne Überleitungen zu den Songs von unseren Themen, weil ich glaube, das muss schief gehen. Der nächste Song heißt It's No Good von Depeche Mode. Den hast du auch du mitgebracht?
Ja.
War deine Auswahl?
Ja, war okay. Meine Auswahl. Ich bin noch so ein alter Depeche Mode-Fan.
Ja. Ich habe neulich dann tatsächlich so ein bisschen durch Zufall diesen Livestream gesehen. Die haben ja dieses...
Hier in Köpenick.
Ja, genau.
Ja.
Und also ich liebe die auch,
ja.
Weil ich die für ganz große Songschreiber auch halte. Und
ja.
Auch das auch mal toll finde, wenn Bands lange durchhalten und auch so Tiefen ja. erlebt haben und so. Und das war schon auch wieder toll.
Ja. Ja. Aber ich bin schon eher aus der Zeit stammend, als Martin noch alleine die Songs schreiben durfte, als Dave noch nicht... immer vier Songs zu.
Aber wir nennen uns beschossen haben.
Ja,
hör mir jetzt No Good. Eine meiner liebsten Bands, die Libertines mit Heart of the Matter. Wir reden weiter über New Work. Das ist auch der Titel deines Buches, New Work. Gute Arbeit gestalten, psychologisches Empowerment von Mitarbeitern. Also Zielgruppe ganz klar, die Management-Etage.
Ja, aber darüber vermittelt tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tatsächlich gute Arbeit erfahren sollen. Ja.
Hast du schon mal ein kommerzielles Unternehmen geleitet?
Nein.
Das sagst du so, als bisher. Ob du sagen würdest, um Gottes Willen.
Ja, bisher noch nicht, nee.
Naja, weil das ist was mich, worüber ich ab und zu, jetzt, ich würde gerade sagen, viel nachdenke, weil das stimmt gar nicht, aber worüber ich natürlich ab und zu stolper, gerade wenn es darum geht, Demokratisierung, du hast gesagt, diese vier Säulen sozusagen, also man will Kompetenz spüren, man will wissen als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, ich kann das, was ich hier mache, es hat eine Bedeutsamkeit, ich kann das selbstbestimmt machen und das hat auch einen Einfluss,
ja.
was ich tue. Aber letzten Endes hält ja einer oder eine Etage oder so den Kopf hin, für wenn das nicht klappt und die ganzen Leute, die da so selbstbestimmt arbeiten, nicht mehr bezahlen kann.
Ja.
Insofern ist da ja schon nochmal auch ein anderer Druck dahinter. Der eine, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, aber ich glaube, wenn man jemals in der Situation, dann weiß man das. Einer hat halt die Aufgabe, das ganze Geld einzusammeln, was dann im besten Fall fair unter allen aufgeteilt wird.
Ja.
Und der andere nicht.
Ja. Klar, wenn der eine aber auch dann alles wüsste, also wenn er tatsächlich den Überblick hätte und wüsste genau in jeder Situation, so machen wir das, ich glaube, dann wäre es auch vielleicht in Ordnung, wenn er dann
übrigens,
also ja, bestimmen würde, so läuft's. Und wenn es einen Arbeitsmarkt gäbe, wo Hunderte von Mitarbeitern, wie damals im Taylorismus vor 100 Jahren, an die Tore klopfen und sagen, ich will unbedingt bei dir arbeiten, egal was das für Arbeitsbedingungen sind bei dir, dann wäre das, glaube ich, auch in Ordnung.
Mhm.
Aber so ist die Welt halt heutzutage nicht mehr. Ne? Also gerade mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die wirklich, wirklich Probleme haben, die Stellen so zu besetzen, wie sie es brauchen. Ja?
Mhm.
Weil die sehr, sehr spezielle Informatiker brauchen. Und die müssen einfach gute Arbeitsbedingungen schaffen und jetzt neudeutsch Employer Branding betreiben, sodass halt wirklich die richtigen Leute dann auch zu ihnen kommen. Und das andere ist, dass dieses psychologische Empowerment nicht nur mit Arbeitszufriedenheit assoziiert ist, sondern auch mit mehr Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter, aber auch mit mehr Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Die Leute sind weniger krank, weniger Fluktuationsabsichten und wir haben jetzt eine tolle Studie gemacht, über viele, viele Monate haben wir Längsschnitte gemacht und konnten dann auch nachweisen, dass die Depressionsneigung von Mitarbeitern dann niedriger ist. Das heißt, wenn sie sich psychologisch empowered fühlen. Das heißt, das lohnt sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es ist nicht nur Kamellen schmeißen, sondern es lohnt sich auch für den Arbeitgeber. Es sind eigentlich beide Seiten, die davon profitieren, weil das Unternehmen attraktiver wird und die Mitarbeiter auch wirklich motivierter arbeiten.
Warum sagt man eigentlich empowern und nicht bemächtigen?
Also die Psychologie krankt da tatsächlich ein bisschen dran, dass sie häufig die Begriffe aus dem Englischen und Amerikanischen direkt übersetzt. Ich glaube, in dem Falle ist, glaube ich, Ermächtigung vielleicht ein bisschen negativ besetzt durch das Ermächtigungsgesetz 33. Könnte sein. Mhm. Vielleicht hat man deswegen den Begriff Empowerment direkt so übersetzt.
Ja, und befähigen klingt auch so.
Ist ein bisschen vielleicht weniger eingängig. Aber das tun wir ganz, ganz häufig, wir Psychologinnen und Psychologen. Wir nehmen es direkt rüber.
Ist denn nicht der Begriff der neuen Arbeit von New Work auch was schon viele Leute abschreckt? Also wahrscheinlich gibt es so eine Altersgrenze, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ich bin 52, ich bin total sicher, wenn ich jetzt bin seit Ewigkeiten selbstständig, aber wenn ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt wäre und ich muss mich irgendwo bewerben, dann gucken die aufs Geburtsjahr und sagen, na, lass mal sein. Kommt natürlich drauf an, was ich kann.
Würde ich auch gerade sagen.
Kommt drauf dazu, an, der kann ja nichts.
Ja, ja. Also zum Beispiel psychologisches Empowerment ist sogar mit dem Rentenwunschalter assoziiert. Also Leute, die empowered sind, wollen auch erst später in Rente gehen. Und es gibt auch Unternehmen, die deswegen versuchen, Empowerment zu fördern, damit ihre Leute länger arbeiten. Also ich glaube, wenn du die richtigen Kompetenzen hast, wir haben jetzt viele Unternehmen, die auch ihre alten, ich glaube SAP macht es momentan auch, die auch ihre älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum einen versuchen zu bewegen, dass sie länger arbeiten, aber dass sie auch tatsächlich von außen, also aus der Rente heraus die Leute zurückholen und versuchen, die wieder zu integrieren als Mentoren, als Berater und so weiter.
Echt, machen
also,
die?
Das gibt es tatsächlich und sogar häufig, weil man sagt, okay, wir können diesen Fachkräftemangel, den wir in spezifischen Bereichen haben, tatsächlich nicht mit Eigengewächsen und auch nicht auf dem Personalmarkt bedienen und deswegen holen wir unsere Leute zurück.
Das finde ich total spannend.
Weil aber es kommt auf die Kompetenzen an. Ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich, keine Ahnung, bei Jobs, wo das nicht so eine Mangelware ist, die Kompetenz, dass man da auch hier und dort immer noch praktiziert, dass man die Leute eher in die Rente drängt, aber ja.
Naja, es gibt ja ein paar Branchen, die auf die wirklich, also gibt es einige Branchen, die jetzt schon Probleme haben, ist schon klar, aber es gibt ja noch ein paar, wo es noch viel, viel schlimmer wird. Automobilindustrie zum Beispiel, glaube ich, ist ein ganz großes Problem. Machen wir aber auch gleich weiter, denn wir sind schon fast durch die erste Stunde. Hier, so schnell geht das. Wir hören ein bisschen Musik und uns gleich wieder.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Worauf sich Arbeitgeber und Nehmer in Zukunft einstellen müssen, das erforscht Professor Carsten Schermuli. Diese Woche zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler. Wie hat Alexander der Große seine Gefolgschaft geführt und was können wir daraus lernen? Die industrielle Revolution ist vorbei und unsere Arbeitswelt muss sich ändern. Professor Carsten Schermuli erforscht wie. Seine neuesten Erkenntnisse beschreibt er auf 269 Seiten. Sein drittes Buch heißt New Work – Gute Arbeit gestalten. Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern. Heute ist Schermuli zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, zweite Halbzeit. Ihr hört uns, mich und die Gäste, jeden Sonntag von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Hier aber auch schon der Hinweis, dass wir in eine Sommerpause gehen. Wir haben überlegt, wir müssen das aus, weil ich ja auch noch ein paar andere Sachen mache, wenn wir so Seasons jetzt machen. Vielleicht benennen wir die dann auch so durch, wie die Dateien im Internet oder so. Müssen wir uns alles noch genau überlegen. Jedenfalls wird es eine Sommerpause geben und dann hören wir uns aber auch. Also jetzt hören wir uns nochmal dann im Herbst wieder und so. Es wird alles gut. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ihr mich wahnsinnig vermissen werdet. Carsten Schermuli ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler. So, über psychologisches Empowerment von Mitarbeitern. Was ist denn jetzt, wenn du mit Führungskräften, mit Menschen, die in Unternehmen arbeiten oder sie führen, sprichst? Wo mangelt es denn am meisten in den Führungsetagen?
In den deutschen Führungsetagen, was ist da los?
Ganz allgemein, in den Führungsetagen.
Hängt echt ein bisschen davon ab, über wen wir da sprechen. Also Führungskräfte, die gerade erst anfangen zu führen, denen muss man schon auch erstmal ein bisschen helfen beim Rollenverständnis. Ne? Also warum gibt's mich als Führungskraft eigentlich? Warum bin ich sinnvoll? Welche Aufgaben habe ich? Was umfasst meine Rolle? Wo ist es vielleicht aber auch eine Grenzübertretung, wenn ich das tue? Der Umgang mit Macht ist für viele erstmal neu, dass sie Macht über Menschen haben. Und da gibt's auch sehr, sehr unterschiedliche Formen von Macht. Und die eine Machtart wirkt etwas besser als die andere. Und da führt man Führungskräfte so an die Realität heran, die dann auf sie zukommt. Also auch dieser Wechsel vom, ich war doch noch hier ganz normal Kollege und auf einmal bin ich Führungskraft und Mensch, irgendwie die Teeküche ist auf einmal irgendwie leer, wenn ich reinkomme und die reden nicht mehr mit mir. Was ist denn da los? Wie kann ich das denn noch ein bisschen besser gestalten und auch bewältigen? Das ist so tatsächlich so ein Bereich, wo man Führungskräfte doch unterstützen muss. Okay. Und dann gibt's aber auch wieder Phasen, wo man die auch gerne mal in Ruhe lässt. Die nächste Phase, wo man dann viel Unterstützung braucht als Führungskraft, ist, wenn man dann anfängt, Führungskraft von Führungskräften zu werden. Ja, das ist nochmal die nächste Stufe, die für viele schwierig ist. Und je weiter man dann nach oben auch kommt, umso schwieriger wird es dann auch mit der Personalentwicklung. Also teilweise ist es dann auch eher wichtig, dass man dann auch ein Coaching bekommt, um einfach auch mal einen Sparringspartner zu haben, der vielleicht mir auch mal ausnahmsweise die Wahrheit sagt und auch die ehrliche Meinung. Weil da haben viele Führungskräfte auch ein Defizit, dass sie irgendwann in einer Welt leben, in einer Blase leben, wo einem tatsächlich ja nach dem Mund geredet wird und ich einfach kein ehrliches Feedback mehr bekomme und dann entsteht sowas wie, was nennen wir in der Psychologie, Informationspathologien, dass ich einfach nur verfälschte Informationen bekomme, kein echtes Feedback über meinen Stil bekomme und so weiter.
Du machst das super alles.
Du bist klasse. Das ist auch eine Sache, die in der Politik ab und zu, glaube ich, ein großes Problem ist, dass man dann auf einmal um sich herum eine Blase hat und jeder richtet das an einem aus, dass alles so passt und dann hilft tatsächlich auch jemand, der von außen kommt und mir auch nochmal ein anderes Feedback gibt.
Es gibt aber auch, es gibt Artikel von dir, die sich auch mit den Nebenwirkungen von Coaching beschäftigen.
Ja.
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagt, er hat mal so ein zweistündiges Coaching gemacht und fand das ziemlich klasse. Also auch so ein Management-Coaching oder was es jetzt genau war, weiß ich nicht. Aber der meinte, dass er hinterher trotzdem gedacht hat, eigentlich machen die Leute, die das machen, ähnlich wie ja auch Psychologen, Psychiater das auch tun, eigentlich werden sie bezahlt dafür, dass sie auch mal zuhören.
Ja.
Und er hat so für sich festgestellt, er sagt, früher hat man das eigentlich mit Freunden besprochen.
Mhm.
Also dass er so sagt, wir haben irgendwie alle nicht mehr genug Zeit, uns, also je älter man wird und Familie und so, weißt du, bleibt einfach auch wenig Zeit für Freunde. Aber er sagte, eigentlich, früher hat man also erzählt, was man macht, und dann haben die Freunde gesagt, sag mal, spinnst du, kannst du ja nicht bringen, oder finde ich eine super Idee, mach mal, oder so, die halt ehrlich zu einem waren.
Ja.
Ist das ein guter Vergleich?
Also wir rutschen schon in die sogenannte Beratungsgesellschaft rein, ja, wo man also auch Beratung irgendwie aus der Familie, aus dem Freundeskreis rausnimmt und dann auch in Anführungszeichen professionalisiert, das haben wir schon. Auch weil man einfach als Familie viel mehr arbeitet als früher. Also so die klassische Familie vor 50 Jahren, 40 Jahren, da war das Arbeitsaufkommen ungefähr bei 40 Stunden. Die Frau war häufig oder in der Regel zu Hause und das war so das Familienzeitkonto bezogen auf Arbeit, was wegging. Und wenn man heute sieht, dass das meistens 60, 70, 80 Stunden sind, die dann gemeinsam gearbeitet wird, dann ist da auch weniger Zeit da, teilweise für Familie, für Freunde und Ähnliches. Und da will man vielleicht auch nicht alle Arbeitsprobleme dann tatsächlich auch in diesen Raum hineintragen. Und dazu kommt auch, dass es einfach manchmal auch sinnvoll ist, mit einem Experten zu sprechen, der sich mit solchen Arbeitsproblemen auch auskennt und auch in einer anderen Position zu mir steht als meine Frau oder mein Mann oder mein Freund oder meine Freundin, die vielleicht auch noch Eigeninteressen haben, warum ich vielleicht weniger arbeiten sollte und so weiter. Ja. Also der Coach sollte schon normalerweise neutral sein und sollte auch dann Agent der Interessen und Bedürfnisse des Klienten sein.
Wie siehst du die Debatte um fehlende Frauen in Führungspositionen in Deutschland?
Wie ich die Debatte sehe? Also absolut notwendig. Also es gibt mittlerweile Investoren, ich kenne einen Investor aus Irland, der schaut sich tatsächlich die Diversität in Aufsichtsräten und in Vorständen an, und wenn da keine Diversität da ist, dann investiert er nicht in das Unternehmen. Es gab mal einen Titel in der Süddeutschen, das war glaube ich Süddeutsche Online, der hieß Weiß, männlich, gefährlich, und meinte damit die Aufsichtsräte und die Vorstände in Deutschland. Und das können wir auch empirisch zeigen. Also wenn Leute, zum Beispiel bei VW war das auch ähnlich, wenn alle Leute das Gleiche studiert haben, aus der gleichen Alterskohorte kommen, wenn die alle ungefähr das gleiche Mindset haben, dann kommen die alle auf die gleichen Ideen. Und dann gibt es auch in gewissen Situationen keinen Widerspruch. Dann fehlt es auch an Kreativität, und diese Homogenität führt zu so einer Blase, dass man glaubt, Mensch, wir sind alle einer Meinung und deswegen sind wir auf dem richtigen Weg. Aber da kann einfach die Perspektive einer Frau oder die Perspektive eines jungen Menschen oder die Perspektive eines Menschen, der mit anderen kulturellen Wurzeln ausgestattet ist, einfach sehr, sehr wertvoll sein. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ja, also Diversität kann auch zu einigen Risiken und auch Problemen führen. Aber es hilft einfach dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, weil man sich nicht so schnell einigt. Weil dann doch noch mal einer sagt, nee, ich sehe das anders. Lasst uns das nicht so machen.
Und, ich bin deswegen, weil wir gerade bei dieser Filterblase waren, darauf gekommen. Weil wenn alle im gleichen Alter, gleicher Background und so, wenn irgendwie die 6 Typen rumsitzen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, dann.
Ja. Also wenn du hier nochmal 5 Leute hinsetzt, die alle Psychologie studiert haben, die alle einen Studiengang leiten, der Betriebswirtschaftslehre mit Wirtschaftspsychologie zum Fokus hat und die alle ähnliche Beratungshorizonte haben, dann werden die alle auf die gleiche Idee kommen. Mhm. Und dann kann man sich das auch einfach sparen. Und,
anders, wenn man 5 Anwälte im Raum hat zum Beispiel.
Dann, ja, echt?
Ich weiß es nicht.
Wann warst du das letzte Mal mit 5 Anwälten im Raum?
Oh Gott, was ist da passiert?
Ich will den Stand der Anwälte und Anwältinnen jetzt nicht runterreden.
Okay, oder aber, den Stand des Verfahrens.
Ich habe glücklicherweise noch nie mit 5 Anwälten gleichzeitig am Prozess. Was ich jetzt nicht genau. Über Anwälte macht mir ja gerne Witze und so. Ich finde es eigentlich wahnsinnig tollen und spannenden Beruf. Tatsächlich, ehrlich. Es gab irgendwie so einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wenn ich in völlig andere Richtung eingeschlagen hätte, schon als Jugendlicher, dann wäre ich vielleicht in diese ganze juristische Ecke.
Und dann? Was wärst du Richter geworden oder wärst du Staatsanwalt geworden oder Wirtschaftsrechtler? Was wärst du geworden?
Nein, ich wäre so eine romantische Vorstellung von Anwalt geworden, der sich für eine
NGO und
genau, wer sich für die Rechte und von Menschen einsetzt, die sie nicht bekommen und so. Nee, man hat ja manchmal so romantische Gedanken.
Ja. Ja. Ich dachte auch mal, ich werde Künstler.
Steaming Satellites mitgebracht von Carsten auch. How dare you? Ich hatte vorhin schon mal die Automobilbranche angesprochen, finde ich ein gutes Beispiel für eine Branche, die schon sowieso ganz schön gut zu tun hat. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ganz schön heftig. Ich habe darüber nachgedacht, wenn jetzt tatsächlich diese ganze Elektromobilität kommt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Zehntausende von Angestellten gibt, die ganz schön um ihre Jobs bangen. Weil das fällt ja alles weg. Also du brauchst vielleicht noch ein bisschen Öl, Bremsflüssigkeit und ansonsten hauptsächlich wahrscheinlich IT-Experten und dann natürlich noch die Konstruktion und so, alles auch wichtig. Aber diese ganzen Motoren, wie wir sie jetzt kennen, ich glaube in 20 Jahren.
Aber dann brauchen wir andere Leute, die vernünftige Batterien bauen und
Das ist ja immer diese Transformation, die natürlich für jemanden, der, sagen wir mal ruhig in meinem Alter, wenn ich arbeite bei einem großen Automobilhersteller im Werk irgendwie und weiß genau woanders mit dem, was ich kann, was ich sehr gut kann und was ich seit 30 Jahren mache, finde ich keinen anderen Job. Das heißt, wenn mein Job jetzt drauf geht, dann war's das.
Ja. Und deswegen müssen wir auch genau für diese Menschen Weiterbildungsangebote initiieren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass das in vielen, vielen Bereichen passieren wird. Also keine Ahnung, guck dir Zahnbürsten an. Ja, Zahnbürste, früher Plastik und ein paar Borsten dran. Mhm. Ja, nächste Stufe. Und dafür brauchen wir auch dann wieder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dreht sich irgendwie und ist elektrisch. Mhm. Und die Zukunft wird wahrscheinlich auch sein. Gibt's ja auch schon Zahnbürsten, die irgendwie mit meinem Handy kommunizieren und mit mir selbst kommunizieren und sagen, links oben ist ein bisschen zu fest und da ist ein bisschen zu wenig und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche dann andere Leute, ich brauche Informatiker, ich brauche kreative Leute, ich brauche Leute, die sich mit Human Factors auskennen, das heißt mit der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und so etwas. Und da müssen wir viel investieren, ja, und müssen einfach Leute weiterbilden. Und ich glaube, die Zeit hat jetzt diese Woche die Abi-Schwemme irgendwie ausgerufen und so weiter. Ich finde das total gut. Ich finde das toll, dass einfach geschwemmt wird und dass Leute gebildet werden, ausgebildet werden, weil das ist das einzige Kapital, was wir wirklich haben als Menschen, dass wir wirklich momentan unsere Köpfe haben und auch die einzige Ressource, die wir haben in Deutschland, sind die Köpfe unserer Leute und da müssen wir investieren.
Ist wahrscheinlich auch das, was dann letztendlich übrig bleibt, dass die kreativen, flexiblen Berufe, man quatscht ja da immer so drüber, da kommt natürlich auch auf diese Buzzwords, aber tatsächlich ist es ja so, also so der klassische und klischeehafte, aber trotzdem ja existierende Fließbandjob, den werden als allererstes oder den machen ja schon Roboter.
Ja, oder Menschen in anderen Ländern. Also wir sagen immer, die Massenproduktion, die wird ja gar nicht mehr hier gemacht, die ist ja gar nicht mehr hier. Ja, die ist auch nicht mehr hier, aber die wird woanders getätigt. Also da darf man auch nicht vergessen, dass es auch andere Länder gibt, wo das getan wird. Ich glaube, es wird ein brutaler Bildungskampf werden, dass einfach die Leute, die sich immer wieder weiterbilden werden, dann auch Gewinner sein werden und andere, die keine Lust haben, sich weiterzubilden, die ihre Kompetenzen nicht verbessern wollen, dass die vielleicht auch auf der Strecke bleiben. Weil wir haben das auch in ganz anderen Jobs jetzt schon. Also wir haben eine Verdopplung von Wissen alle 10 Jahre. Und das verkürzt sich immer weiter. Das heißt, das, was ich heute meinen Studenten beibringe, ist in 10 Jahren schon veraltet, weil es gibt dann doppelt so viel Wissen in diesem Bereich. Mhm. Ja, und spinn das mal weiter. Das sind also Leute dann, die sich nicht weiterbilden, zum Beispiel im HR-Bereich oder als BWLer oder als Kreative, die auf einfach mit Wissen arbeiten oder ein Jurist, das Thema hatten wir ja eben, deren Wissen 20 Jahre alt ist und wo es mittlerweile dann doppelt so viel oder noch mehr Wissen seitdem entstanden ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Leute lernen zu lernen und lernen kontinuierlich zu lernen.
Wie siehst du denn die Situation im Bereich, weil du vorhin gesagt hast, Fachkräftemangel, ne? Und dann andererseits eine Abiturientinnenschwemme. Hast du den Eindruck, dass die jungen Menschen ausgebildet genug werden für die Arbeitswelt der nahen Zukunft? Also ich habe immer den Eindruck, dass die Schulen so wahnsinnig hinterherhinken, ja. Um es anders zu stellen, die Frage.
Ja. Also ich glaube, es wird wichtig, dass wir teilweise sowas wie Metakompetenzen auch ausbilden, sowas wie Kooperations- und Teamfähigkeit, aber auch Lernen zu lernen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das findet noch nicht so viel statt. Und in vielen Berufen ist das Berufsbild so schnell am Wandeln, dass wir da tatsächlich auch gar keine Chance haben, Curricula auch in der Ausbildung zu entwickeln, die dem standhalten können. Mhm. Also ich kenne viele Informatik-Profs, die sagen zu ihren Studenten, Mensch, mach mal den Bachelor und dann lieber nicht den Master, sondern geh erstmal in die Praxis und da wirst du dann die Ausbildung vervollständigen können, weil unser Master-Curriculum ist 5 Jahre, 10 Jahre schon alt und das war einfach eine andere Zeit und da wirst du nicht so optimal vorbereitet. Also wir probieren das schon bei uns in den Studiengängen, dass wir auch allgemeine Kompetenzen mit dabei haben. Ne? Soziale Kompetenztechniken, personale Techniken. Also wir den Leuten nicht nur Content, Inhalt beibringen. Ja, die lernen bei uns Sozialpsychologie, die lernen auch bei uns Controlling, Finanzierung, Marketing, was so ein BWLer lernt. Aber sie lernen insbesondere auch soziale Kompetenztechniken, Teamfähigkeit, personale Techniken, sich selbst organisieren, wie lerne ich gut und so weiter, damit sie tatsächlich auch da mithalten können und dass sie ein bisschen anders dann auch auf den Arbeitsmarkt treten. Aber die Zukunft ist total unsicher. Deswegen ist es besser, glaube ich, Leute mit so Metakompetenzen vertraut zu machen, als zu sagen, in 10 Jahren ist bestimmt dieses eine Fach total hip und wichtig. Ich glaube, da liegt man eher falsch.
Ja, das ist ja so eine Debatte, die ich oft führe bei der Frage Programmieren lernen. Also wo ich verstehe, dass Leute sagen, die Kinder sollen am besten schon in der Grundschule Programmieren lernen. Ich bin als jemand, der sich viel mit der Digitalisierung und so beschäftigt, nicht der Meinung, dass jeder programmieren können muss. Ich glaube, es ist gut zu wissen, wie das generell funktioniert.
Ja.
So. Aber also allein, wenn man sich anguckt, wie viele Programmiersprachen es gibt und gab, so, da ist dann jetzt schon immer die erste Frage, was denn? Welche Sprache sollen denn Kinder oder Jugendliche lernen? Und als nächstes glaube ich, dass es eigentlich um die ganzen Dinge drumherum geht. Und dass zum Beispiel Programmieren auch was ist, wo man auch ein bisschen für, wo man auch Bock drauf haben muss und ein Mindset für haben muss oder ein bisschen reinschnuppern. So. Also bevor ich jetzt wieder Mails kriege, die mir erklären, warum das alles falsch ist, was ich sage, ich glaube nicht, dass es darum gehen muss, dass alle programmieren können.
Glaube ich auch nicht. Ja.
Aber grundsätzlich diese ganze Lebenswelt zu kennen und wie sie halbwegs zu wissen, wie sie funktioniert, dieses ganze Digitale, das ist natürlich enorm wichtig.
Glaube ich auch. Also diese Medienkompetenz, also ich weiß, wie Facebook, Xing und so weiter, wie funktionieren die, was präsentieren die mir, was bedeutet das, wenn ich beispielsweise da an so einem Persönlichkeitsfragebogen bei Facebook teilnehme und das unter Klarnamen tue, was machen die damit oder wie kann das gegebenenfalls von einem Unternehmen auch genutzt werden und dann auch beeinflusst werden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir...
Bis hin zu, wie benehme ich mich auf Facebook?
Ja, natürlich, wie benehme ich mich auf Facebook?
Genau. Ja. Auch da eine schöne Überleitung zum nächsten Song, denn der heißt She's Lost Control von Joy Division, auch von dir mitgebracht.
Ja.
Auch von dir ausgewählt.
Ja,
gut. Jetzt haben wir vorhin haben wir es kurz angesprochen, waren dann aber schwupps wieder bei einem anderen Thema. Das passiert mir häufig hier in dieser Sendung. Das Thema Coaching. Du hast geschrieben über die Nebenwirkungen von Coaching. Ich habe ja manchmal den Eindruck, irgendwann besteht die Welt aus, die eine Hälfte sind Coaches und die anderen werden gecoacht. Das taucht so oft auf in letzter Zeit. Und weil du gerade gesagt hast, was die Leute so können und die haben mit 21 schon ihren Bachelor und so. Ich finde ja ganz oft, dass den Leuten Praxis fehlt. Also und zwar gar nicht mal unbedingt Arbeitspraxis,
Ja.
Wir driften gleich schon wieder weg vom Coachen, aber vielleicht auch nicht. Gar nicht mal unbedingt Arbeitspraxis in dem, was sie tun, sondern so ein bisschen Weltpraxis, so ein bisschen Lebenspraxis. Ja. Ich finde, die kommen wirklich aus der Schule, dann wird der Bachelor gemacht, dann machen sie ihr Praktikum und dann geht's los.
Ja. Wie alt sind deine Kinder?
Meine sind 15 und fast 18.
Okay, also da geht's auch gerade um die Frage, was studiere ich und
Lebenspraxis. Beim Älteren zum Beispiel nicht. Der macht jetzt eine Ausbildung, weil der hat nach der 10. jetzt sein MSA gemacht und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Mhm.
Also und mit... Hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn er weitergemacht hätte, aber ich habe irgendwann meinen Frieden damit, aus verschiedenen Gründen, das war eine scheiß Schulkarriere, finde ich, die er da hatte. Und konnte das
passiert.
Es passiert und ich konnte das nachvollziehen und habe gesagt, ja, dann scheiß drauf, du hast noch genug andere Chancen und dann machst du halt jetzt erstmal Schluss. Und seitdem finde ich zum Beispiel, dass der, jetzt ist ein bisschen schwierig, weil es so privat ist, aber ich finde, menschlich ist der ganz toll gewachsen seitdem.
Ja. Und schau dir an, was der noch eine Lebensarbeitszeit vor sich hat.
Ja.
Also wir haben mittlerweile schon, das nennt man Mosaikkarriere, einfach aus einem Steinchen geht's mal nach oben, es geht mal nach links, es geht mal nach rechts,
es geht mal
nach
unten. Ich merke es an der Sendung hier. Also ich meine, über 200 Leute saßen jetzt hier schon und mit unterschiedlichsten Werdegängen und Karrieren und also von Leuten, die mit 12 die Schule abgebrochen haben, bis hin zu den absoluten Überfliegern, die aber später was ganz anderes gemacht haben. Also insofern, ich finde auch, das ist längst nicht so vorgebaut, wie man manchmal die Leute vermuten lässt. Und man kann es auch, man darf es vielleicht, also man muss es so ein bisschen in die Hand nehmen, aber man darf es nicht überplanen, weil man muss auch ein bisschen darauf reagieren, finde ich, was das Leben einem so bietet.
Und dann sind wir wieder beim Thema Diversität. Also vielleicht sind das genau die Kompetenzen, die er erlernt, die dann für einen Job später total wichtig sind und die ihm das Studium erleichtern. Wir haben auch immer wieder Studenten, die ein bisschen später anfangen und die vorher eine Ausbildung gemacht haben oder die auch mal 2-3 Jahre gar nichts gemacht haben. Bei uns ist es nicht so, wir sind nicht so NC-hörig, dass nur die Leute mit genau der Standardnote und so weiter bei uns studieren dürfen. Und das ist eine Vielfalt, die bei uns dann herrscht, die auch sehr, sehr wertvoll ist, weil dann haben wir die 17-Jährigen, die noch nie gearbeitet haben und die eigentlich erwarten, das geht jetzt weiter wie in der Schule. Und dann gibt es Leute, die einfach schon sehr viel mehr Erfahrung gesammelt haben. Und das ist Kreativität, die daraus resultiert.
Jetzt gehen wir nochmal zum Coaching
zurück. Oh ja, warum kommen wir vom Coaching weg?
Was ist da los?
Also, du hast gesagt, ich fasse es zusammen, irgendwann gibt es die Hälfte Coach.
Die andere Hälfte wird gecoacht.
Ja, weißt du, woran das liegt? Es liegt daran, dass der Begriff erstmal des Coaches ungeschützt ist.
Ja.
Also jeder kann sich jetzt, zum Beispiel du oder ich oder jeder auch hier außerhalb dieses Studios, kann sich eine goldene Plakette an die Haustür hängen, kann sagen, ich bin jetzt Coach.
Mhm.
Coach für soziale Kompetenzen, Coach für Hunde, Coach für Katzen, was auch immer. Das geht, weil es ein ungeschützter Begriff ist. Das heißt, da haben wir auch eine gewisse Schwemme in dem Bereich und auch Probleme auch zu unterscheiden, was sind jetzt die professionellen Coaches und was sind jetzt die nicht so professionellen Coaches. Und deswegen ist der Markt auch so knallhart, weil einfach so viele Menschen da denken, das ist jetzt mein Traumberuf. Andere beraten, wow, fantastisch, das kann ich. Und außerdem ist es auch langweilig, als ganz normale Führungskraft zu arbeiten. Ich möchte lieber so wirken. Also das kann tatsächlich passieren, dass das noch weiter zunimmt. Aber Nebenwirkungen von Coaching. Also Coaching, das wissen wir, das wirkt. Ja, also Coaching hat sehr, wenn es professionell geschieht, sehr, sehr viele positive Auswirkungen. Zum Beispiel, dass Leute sich besser selbst managen können, dass sie leistungsfähiger werden, dass sie zufriedener werden und so weiter und so fort. Wir erforschen seit 2011 aber auch die Nebenwirkungen von Coaching. Ja, wenn etwas wirkt, dann ist erstmal das Potenzial da, dass es auch in eine Richtung wirkt, wo man es vielleicht nicht so gerne hätte. Und da gibt's ganz, ganz viele. Wir haben über 25 Effekte da feststellen können, haben jetzt mittlerweile über 10 Studien gemacht. Dann passieren zum Beispiel Dinge wie, dass ein Abhängigkeitsverhältnis auf einmal entsteht. Ja, dass ich auf einmal keine eigenen Entscheidungen mehr treffe ohne meinen Coach. Das ist erstmal für den Coach total toll, hat einen stabilen Kunden. Mhm. Aber das Unternehmen denkt sich auch irgendwann,
Dauerauftrag.
Was ist denn da los? Warum macht er das denn nicht mehr alleine? Oder es werden in einem Coaching Probleme angestoßen, die dann tatsächlich weiterführend eigentlich behandelt werden müssten. Und dann auf einmal nach 6 Sitzungen ist es halt vorbei und der Klient steht damit alleine in der Landschaft. Und, oder es passieren Dinge, dass Konflikte entstehen. Teilweise Konflikte mit Führungskräften, die nicht mitbekommen haben, um was ging es eigentlich in dem Coaching? Hat jemanden gelernt, im Coaching Nein zu sagen, und dann tut er das auch tatsächlich zu Hause und bei der Führungskraft, und dann entstehen auf einmal Konflikte. Und das passiert auch in sehr, sehr gut laufenden Coachings, und auch in Coachings, die erfolgreich sind, können so Nebenwirkungen entstehen, und das ist ein neuer Forschungsbereich, und das ist eine tolle Sache, da auch ein bisschen, ich sag mal, das volle Spektrum von Coaching zu beachten, denn in der Psychotherapie wissen wir das schon ganz, ganz lange, dass auch Psychotherapie Nebenwirkungen haben kann.
Ja. Braucht es dann nicht wenigstens irgend so ein, da spricht jetzt der Beamte in mir, aber müssen wir dann hier nicht so einen Diplom-Coach haben oder so? Also wenn du sagst, kann sich gibt ja auch diese Lebenscoaches, also es gibt ja auch so diesen Hang dazu, dass man, wie bin ich besser in dies, wie ist mein Leben glücklich und so, und ich finde das alles nachvollziehbar, die Fragen finde ich nachvollziehbar, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir auch in einer Zeit leben, in der sich viele Menschen schon, also oder in der zu wenig akzeptiert wird, dass wir alle Menschen sind, Fehler machen, Macken haben und dass nicht immer alles rund läuft, dass auch nicht immer alles rund laufen muss und so. Wenn man manchmal so die diversen Websites sieht oder so, dann denkt schon so, Mann, Leute, ey, wie führe ich eine glückliche Beziehung?
Ja. Also dieser Optimierungswahn, alles muss irgendwie zwischenmenschlich optimiert werden, ja. Klar sollte man da eigentlich ein Diplom für haben oder zumindest eine Ausbildung, die gewisse Stunden hat, aber dieser Markt ist einfach sehr, sehr divers. Also es gibt über 350 Coaching-Ausbildungen in Deutschland. Ganz, ganz viele Coaches, die einfach auch denken, Mensch, das ist so anstrengend, anderen Klienten zu akquirieren. Coaching-Ausbildung ist viel, viel einfacher. Ne? Darf auch jeder. Jeder darf eine Coaching-Ausbildung anbieten. Das ist teilweise auch ein Schneeballsystem, wo man dann einfach wieder neue Leute ausbildet, die dann wieder anfangen, neue Leute auszubilden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Coaching-Verbände. Es gibt über 20 Coaching-Verbände, die sich auch nicht so einig sind, was ist denn eigentlich ein guter Coach? Ja,
ich muss zugeben, dass ich bin da so ein bisschen, ich bin ja Skeptiker ganz oft.
Ja.
Und ich weiß, mir geht's da so ein bisschen wie mit Finanzberatern.
Ja.
Ich immer denke, wenn der mir jetzt erzählt, wie ich reich werde, warum ist er nicht selber reich?
Weil er erst noch deine Kohle dafür braucht.
Genau, ich muss erst mal ein bisschen
sparen. Du musst erst ihm noch Geld geben, dann probiert das nochmal.
Wir hören wieder einen Song, über den es hoffentlich auch keinen Streit gab, Bilderbuch, mit Bungalow von dir mitgebracht. Also Carsten, weil du vorhin gesagt hast, du dachtest mal, du wirst Künstler. Wenn Künstlerinnen oder Künstler hier sind, dann ist so im letzten Take der Sendung, weil wir am Ende der Show angekommen sind, ist dann immer so, was passt der Ausblick? Was passiert denn als nächstes? Ja. Ihr geht jetzt auf Tour oder du gehst jetzt auf Lesereise oder dein nächster Roman erscheint im halben Jahr oder so.
Das ist schwer als Wissenschaftler.
Als Wissenschaftler, aber wobei es gibt ja sicher auch so immer wieder Schwerpunkte. Man braucht ja so Anker zwischendurch. Ihr forscht ja nicht vor euch hin und das ist so endlos, sondern es gibt ja auch immer mal einen Abschluss von irgendeiner Arbeit oder so. Das heißt, wo siehst du gerade die Schwerpunkte? Oder mal ganz anders gefragt, was interessiert dich am meisten?
Ja, also was mich wirklich interessiert, sind jetzt unsere neuen Studenten. Also die kommen jetzt gerade und ich habe wirklich Lust drauf, mit denen zusammenzuarbeiten. Denen tatsächlich Betriebswirtschaftslehre, aber insbesondere Psychologie, diese Kombination beizubringen, das finde ich cool. Und das sind auch einige neue Forschungsthemen, die wir jetzt so auf dem Tisch haben. Also wir wollen jetzt ein bisschen verstärkt auch uns Abbrüche von Coachings anschauen, dass wirklich Leute sagen, nee, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust mehr weiterzumachen. Warum passiert das und was sind da so die Hintergründe? Wir haben uns ein bisschen stärker mit Konflikten in Führungskräftetrainings in letzter Zeit auseinandergesetzt mit diesem Thema. Ich mache ja selbst auch Führungskräftetrainings und ich fand es immer spannend, wenn wirklich Führungskräfte auch aufeinandertreffen. Ja, also lauter Alpha-Tiere, das ist schon eine besondere Arena. Die haben auch normalerweise gar nicht so viel Zeit im Berufsalltag, sich zu treffen und auf einmal kommen da so 10, 15 Leute zusammen. Ja, und alle haben diese fetten Schulterklappen und sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann fangen die an, miteinander zu interagieren. Und dann gibt's auch häufig Konflikte. Und das ist ganz spannend, das mal so ein bisschen zu verfolgen, was da die Auslöser sind, was für Konsequenzen das hat, ob das vielleicht auch positive Konsequenzen hat und so weiter. Und beim Thema New Work, klar, da machen wir immer weiter. Das ist für uns einfach spannend zu schauen, was für neue Sachen werden ausprobiert, aber auch mal so generelle Fragen. Ich habe letztens mal drüber nachgedacht und da auch einen Antrag gestellt, wurde aber leider abgelehnt, den müssen wir jetzt nochmal neu einreichen. Betriebsrat, was bedeutet das eigentlich für Betriebsräte in Deutschland, wenn wir auf einmal eine Mitarbeiterschaft haben, die sich selbst organisiert? Also wie brauche ich dann den Betriebsrat als Partner? Wie muss sich vielleicht auch der Betriebsrat verändern in so einer Situation?
Gewerkschaften.
Und die Gewerkschaften, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die Verantwortung direkt übertragen bekommen und nicht stellvertretend sozusagen über den Betriebsrat. Finde ich ein super spannendes Thema. Das wäre auch eine Sache, die ich gerne erforschen würde.
Dann sage ich erstmal viel Spaß mit den Erstsemestern.
Ja, ne?
Auf die du dich total freust, da leuchten auch deine Augen sofort.
Nee, ich freue mich wirklich auf die. Das ist, wir haben ja so ganz kleine Gruppen, die lernt man also wirklich auch gut kennen. Ja, also das ist jetzt keine Massenhochschule. Das sind halt wirklich Leute, die man auch nach 3-4 Sitzungen kennt und mit denen man halt intensiv zusammenarbeitet. Und das finde ich einfach super.
Für die unter euch, die sich weiter einlesen wollen, nennen wir jetzt nochmal dein Buch, was, wie man sich wahrscheinlich nach diesen 2 Stunden jetzt vorstellen kann, nicht so trocken ist, sondern was wirklich... klingt jetzt doof, aber gut lesbar ist.
Ja.
Das heißt, New Work, gute Arbeit gestalten, psychologisches Empowerment von Mitarbeitern. Carsten, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.
Weiter viel Erfolg.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.